NDR Info. Echo des Tages.
Ich bin Markus Epping, guten Abend. Und das sind unsere Themen heute. Ein Bild der Verwüstung kam heute aus Paris. Es gab eine heftige Explosion in der Innenstadt. Die Menschen in den Alpen ächzen weiter unter den Schneemassen und die Meteorologen kündigen neuen Niederschlag an. Die USA erleben den längsten Regierungsstillstand ihrer Geschichte. Seit 22 Tagen schon ist Shutdown. Wir kommentieren das. Und wir haben Sport in der Sendung, unter anderem mit Deutschlands zweitem Spiel bei der Handball-WM. Aber zuerst nach Paris. Aus der Innenstadt wurde heute Morgen eine schwere Explosion gemeldet. Die Rede war schnell von einem Gasleck. Drei Menschen kamen ums Leben, fast 50 wurden verletzt. Auf Bildern sieht man ein Haus in Flammen. Die Fassade ist völlig weggebrochen. Meine Kollegin Barbara Kostolny ist in Paris. Barbara, was ist da heute Morgen passiert?
Also es gab einen sehr, sehr lauten Knall gegen 9 Uhr, und zwar in dem Viertel Grand Boulevard. Das ist ein relativ belebtes Touristenviertel. Diesen Knall haben sogar wir hier gehört im dritten Arrondissement. Das ist ungefähr 3 Kilometer entfernt, also relativ weit. Und natürlich war die Verunsicherung zunächst mal groß, weil man denkt ja dann, wenn es knallt, gerne mal an ein Attentat. Hatten wir in Paris ja leider zur Genüge. Aber es hat sich dann eben herausgestellt, dass es eine Explosion war in einer Bäckerei. Das hat der Innenminister dann auch sehr schnell bestätigt. Und man geht tatsächlich davon aus, dass es sich um ein Gasleck gehandelt hat. Es sind Feuerwehrleute vor 9 Uhr, also vor der Explosion, dahin gerufen worden in die Gegend, weil man eben gesagt hat, da gibt's irgendwo eine Fuite, wie das hier heißt, also ein Leck. Und die waren dann auch zum Zeitpunkt der Explosion in dem Gebäude, sind dann auch verschüttet worden. Also es war relativ dramatisch.
Die Zahl der Toten, ich habe eben gesagt, 3 sollen es sein und Verletzten, das ging etwas hin und her. Was ist da der letzte Stand?
Der letzte Stand ist, dass es 2 tote Feuerwehrleute gibt, die eben tatsächlich unter den Trümmern umgekommen sind und eine tote spanische Touristin. Das hat das spanische Außenministerium bestätigt und jetzt auch nochmal das französische Innenministerium. Aber es gibt insgesamt 40 Verletzte und 10 sind in einem sehr, sehr schlechten Zustand wohl. Also das ist eine vorläufige Bilanz und da kann man nur hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird.
Jetzt ist die Situation in Paris und in ganz Frankreich ja momentan angespannt. Samstags demonstrieren immer die sogenannten Gelbwesten seit einigen Wochen, diese landesweite Protestbewegung. Wie ist das heute gelaufen? In Paris bestimmt das ja sicherlich das Leben.
Das ist richtig. Das ist dann in einem anderen Stadtteil gewesen, aber das war auch relativ groß, würde ich sagen. Man hatte ja gedacht, möglicherweise bricht diese Bewegung oder fällt diese Bewegung vor Weihnachten so ein bisschen in sich zusammen. Aber das war dann den Weihnachtsfeiertagen geschuldet und den Weihnachtsferien. Jetzt sind wieder sehr, sehr viele Menschen auf die Straßen gegangen. Also in Paris waren es ungefähr 5.000 bis 8.000. Die Zahlen schwanken, weil man sie nicht genau zählen kann. Und waren heute hauptsächlich, sind durch die Stadt gezogen, sind Richtung Champs-Élysées gezogen, haben sich dann am Triumphbogen versammelt und da gab es dann wieder die fast schon, möchte man sagen, üblichen Bilder, also Polizisten, die sich mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten positioniert haben und die gelben Westen, die Steine und Flaschen und alles Mögliche auf die Polizei geworfen haben. Es ist nicht ganz so gewalttätig gewesen wie noch in den anfänglichen Dezemberwochen. Die Gewalt hat sich dann mehr in anderen Städten abgespielt, vor allem in Bordeaux und auch in Bourges. Das waren noch andere Städte, in denen gelbe Westen zu Demonstrationen aufgerufen haben. Also insgesamt hat man in Frankreich, glaube ich, so zwischen 35.000 Menschen auf den Straßen gesehen, die eben gegen die Regierung auf die Straße gehen und denen diese ganzen Maßnahmen, die Macron und auch seine Regierung schon verkündet haben, nicht weit genug gehen und die eben einfach den Rücktritt der Regierung fordern und deswegen eben demonstrieren und protestieren.
Danke, Barbara Kostolnik in Paris, für diese Einschätzungen. Von Paris geht es in die Natur. Haben Sie die Schneebilder aus den Alpen von gestern gesehen? Wie im Bilderbuch war das. Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein und alles ist weiß drumherum. Aber die Schneemassen machen den Menschen zu schaffen und sie sind gefährlich. Dächer drohen einzustürzen, überall wird mit Lawinen gerechnet. Und ab morgen ist neuer Schnee sogar jetzt angekündigt. Martin Breitkopf berichtet über die Lage in Bayern.
Die Katastrophenfalllandkreise bekommen Unterstützung aus ganz Deutschland. Freiwillige Feuerwehren sind in Mannschaftsstärke auf Flachdächern unterwegs und schaufeln den vielerorts mittlerweile feuchten und schweren Schnee herunter. Auch die Bundeswehr unterstützt mit schwerem Gerät und über 500 Soldaten. Aus Sachsen und Baden-Württemberg sind Ehrenamtliche vom THW angerückt und natürlich auch die bayerischen THWler beteiligen sich seit Tagen. So auch Jan und Patrick Sinacher vom THW Landshut. Sie haben heute im Berchtesgaden Dächer abgeschaufelt.
Weil das ist jetzt wirklich eine Belastung für die Leute, die da wohnen, sage ich jetzt einmal.
Ja, bei uns ist einer vorbeigefahren und hat uns ein Backe Müsliriegel rausgeschmissen, hat gesagt, nehmt es als mit, könnt es essen. Man kriegt da viele positive Rückmeldungen. das ist halt auch was Schönes.
Insgesamt sind rund 5000 Kräfte im Einsatz. Weitere stehen auf Abruf, sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heute bei einem Besuch im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen. Seit Tagen ist dort auch der Katastrophenfall ausgerufen. Der bayerische Ministerpräsident wollte sich einen Überblick über die Lage verschaffen und den Helfern danken.
Es gibt ja auch welche, die von weiter her kommen, aus anderen Landkreisen, zum Teil aus Franken, kommen her und wollen helfen und engagieren sich, um für die Bevölkerung vor Ort eine Verbesserung der Sicherheitslage zu erreichen und mit dieser Herausforderung gerecht zu werden. Damen, allen ein Dankeschön. Wir sind da sehr, sehr stolz und dankbar.
Für alle ist es eine Ausnahmesituation. Das spüren auch die Helfer immer wieder. In Hohenpeißenberg im Landkreis Weilheim-Schongau gab es einen besonders kuriosen Fall. Dort warf sich ein Mann vor einen Schneepflug und krallte sich an ihm fest. Mit dieser Aktion wollte er dem Fahrer überreden, seine private Einfahrt freizuräumen. Erst als der Bürgermeister eingriff, beruhigte sich die Situation. Die Nerven liegen vielerorts blank. Auch sind bereits zahlreiche Unfälle passiert, als Hausbewohner beim Dachabschaufeln heruntergefallen sind. Dringend weisen Behörden deshalb auf die Gefahren hin und appellieren, dass auf dem Dach nur mit Absicherung gearbeitet werden soll. Die Wetterprognosen verheißen währenddessen für die nächsten Tage nichts Gutes. Der Deutsche Wetterdienst hat die höchste Unwetterwarnstufe 4 für alle Alpenlandkreise herausgegeben. In den nächsten Stunden soll es extreme Mengen an Neuschnee in höheren Lagen geben. Die Rede ist von bis zu einem Meter. Und unterhalb von 1000 Meter setzt Tauwetter ein und dort wird es Dauerregen geben. Die Dachlast wird dadurch nochmal dramatisch steigen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder warnte deshalb heute die Bevölkerung.
Es gibt keinen Anlass zu Panik, aber schon zu ernster Besorgnis. Auch wenn im Moment jetzt scheinbar die Lage im Griff scheint und auch wenn es eine vom Wetter her bedingte kurze Atempause gibt, steht doch echte Probleme bevor. Die Wetterlage und die Verbindung von Wetterlagen könnte in den nächsten Tagen noch zu ernsthaften Herausforderungen führen.
Aus diesem Grund schickt der Freistaat jetzt noch mal 500 Bereitschaftspolizisten in die Katastrophenregionen, um für den Fall der Fälle gerüstet zu sein. Generell wird den Bürgern empfohlen, alle unnötigen Autofahrten zu vermeiden und möglichst die nächsten Tage daheim zu bleiben. Eine Wetterberuhigung wird es vermutlich erst am Dienstag geben.
Natürlich machen die Schneemassen nicht nur in Bayern Probleme. Auch in den Alpengebieten Österreichs zum Beispiel sind die Bergwacht und die Armee im Einsatz. Srdjan Govedarica berichtet, dass die Einsatzkräfte Sprengsätze in die Berghänge werfen, um Schneebretter zu lösen, von Hubschraubern aus.
Solange das Wetter es erlaubt, sind alle verfügbaren Hubschrauber in der Luft. Sie können das Gelände erkunden, mit etwas Glück auch Lawinen kontrolliert sprengen. Udo Koller, Kommandant einer Hubschrauberstaffel der österreichischen Armee, ist im Dauereinsatz.
Es wurden auf der Planalm zum Beispiel oder am hohen Dauern Lawinensprengungen auch durchgeführt. Insgesamt waren es inklusive Vordernberg 16 Lawinensprengungen, wovon 2 Lawinen abgegangen sind.
Doch bald wieder werden die Hubschrauber wohl am Boden bleiben müssen. Denn schon am Sonntag trifft die nächste Wetterfront auf die Alpen und bringt vom Westen her erneut bis zu einem Meter Neuschnee. Und das bei Orkan. Meteorologen rechnen in den Bergen mit Windgeschwindigkeiten zwischen 120 und 140 Stundenkilometern. Das sind ideale Bedingungen für Lawinenabgänge, sagt Meteorologe und Lawinenexperte Rudi Meyer.
Wir haben nach wie vor eine angespannte Lawinensituation, in vielen Bereichen noch große Lawinengefahr Stufe 4. Das wird bis Sonntag so aufrecht bleiben. Von Sonntag auf Montag erwarten wir doch noch einiges an Neuschnee. Das heißt, ein wichtiger Tag ist für uns dann der Sonntag. Beurteilen, wie sich das dann auf Montag auswirkt.
Vor allem die Lawinenschutzbauten bereiten den Einsatzkräften Sorgen, denn auch diese müssen sich irgendwann den Schneemassen geschlagen geben. So etwa in Hallstatt in Oberösterreich. Christoph Preimersberger ist Leiter der dortigen Bergrettung.
Auch im Anbruchsgebiet der Lawinen sind in den vergangenen Jahren schon Schneenetze aufgestellt worden, die ein Wegrutschen da oben verhindern sollen. Die haben derzeit knapp 4 Meter, also fast 5 Meter, die sind voll. Das heißt, die hat nicht mehr sehr viel Platz.
Lawinenexperten warnen davor, die vorübergehende Wetterberuhigung als Entwarnung zu verstehen. Skifahren ist vielerorts zurzeit zwar erlaubt, sagt Patrick Neierz vom Innsbrucker Lawinenwarndienst. Dennoch ist Vorsicht geboten.
Prinzipiell raten wir zurzeit einfach, dass man sehr vorsichtig sein muss. Wir haben viele ausgeprägte Triebschneepakete. Unerfahrenen Personen raten wir wirklich besser noch auf den gesicherten Pisten zu bleiben.
Ob erfahren oder unerfahren, Skifahren bei hoher Lawinengefahr bleibt eine gefährliche Angelegenheit.
Für viele Regierungsmitarbeiter in den USA ist der Samstag Zahltag. Normalerweise. Sie bekommen dann ihren Lohn. Heute war das nicht so, denn seit mittlerweile 22 Tagen ist Shutdown in den USA Regierungsstillstand. Das heißt, es fließt kein Geld mehr, denn Regierung und Opposition sind sich nicht einig über den Haushalt. Seit heute ist dieser Shutdown der längste, den die USA je erlebt haben in ihrer Geschichte. Arthur Landwehr aus Washington berichtet.
In dieser Woche gab es die ersten Demonstrationen gegen den Shutdown. Wir wollen nicht die Geiseln der Politik sein. Das ist die Botschaft. Man wolle sich nicht abfinden.
I'm a federal worker and I will not adjust my life to this type of shutdown.
Die Washingtoner Politik hat sich derweil ins Wochenende verabschiedet. Kompromisse oder wenigstens Angebote, aufeinander zuzugehen, gibt es keine. Präsident Donald Trump besteht weiter auf die über 5 Milliarden Dollar für eine Mauer zu Mexiko. Die Demokraten mit ihrer Sperrminderheit im Senat bleiben hart und genehmigen die nicht. Den nationalen Notstand wolle er aber vorerst nicht ausrufen, so Trump am Freitag. Unterdessen zeigen sich für die betroffenen Menschen die Folgen. Am Freitag war Zahltag im öffentlichen Dienst. Gehalt gibt es alle 2 Wochen. Nur diesmal eben nicht.
It's hard. We have to decide what we're going to do on a day-to-day basis and what bills we will pay and what we won't.
Es ist hart. Wir entscheiden von Fall zu Fall, welche Rechnungen wir bezahlen und welche nicht. Sandy Parr, Krankenschwester in einem Gefängniskrankenhaus. Wach- und Pflegepersonal arbeitet ohne Bezahlung in Doppelschichten, weil viele nicht arbeiten dürfen. Sie werden ihr Geld eines Tages bekommen, aber bis dahin müssen sie improvisieren. Trishanda Moten hat ein riesiges Problem. Der Termin für den Kaufvertrag des Hauses, in das sie und ihr Mann einziehen wollen, steht an. Sie bekommt aber keine Bescheinigung für die Hypothek von der Bank.
Two recent pay stubs are needed as proof of income or proof of employment. And what I have is a pay stub that shows $0.
Man braucht 2 aktuelle Gehaltsabrechnungen, um nachzuweisen, dass man arbeitet und ausreichend verdient. Auf meiner letzten steht jetzt $0. Die Fluglotsengewerkschaft hat inzwischen die Regierung verklagt. Einerseits sollen die Lotsen einen extrem verantwortungsvollen Job machen und werden gleichzeitig von finanziellen Sorgen abgelenkt.
They're doing everything they're supposed to do, serving the American public, and it is the United States of America, and they deserve their paycheck.
Sie tun alles, was sie tun müssen. Sie dienen dem amerikanischen Volk und sie verdienen, dass sie auch ein Gehalt bekommen. Gewerkschaftsvorsitzender Paul Rinaldi. 800.000 Menschen im öffentlichen Dienst haben eine $0-Gehaltsabrechnung bekommen. Sie sind aber nicht die einzigen. Tausende, die für die Regierung arbeiten, sind genauso betroffen. Von den Reinigungskräften über Computerspezialisten bis zu Handwerkern oder Lieferanten von Papier. Mitarbeiter von Zulieferern werden häufig nicht bezahlt, werden auch keine Nachzahlung bekommen. Und nicht zuletzt bleiben die Restaurants leer. Keine Salate in der Mittagspause, keine Abendessen, keine Familien, die abends noch einen Burger essen gehen. Kein Geld.
We definitely see it. When they're closed, we have really slow lunches.
Wir sehen das. Wenn die geschlossen haben, ist bei uns mittags nichts los. Chet Hotchkiss, Besitzer eines mexikanischen Restaurants. Von Tag zu Tag kommen neue Probleme hinzu. Baugenehmigungen, Steuerauskünfte, Ehezertifikate, Sozialversicherungsnachweise. Nichts gibt's mehr. Nicht mal ans Telefon geht noch jemand.
Nicht mal ans Telefon geht also noch jemand. Die USA erleben den längsten Regierungsstillstand ihrer Geschichte. Fast 1 Million Beschäftigte stehen ohne Lohn da, Ämter sind geschlossen. Und das alles, weil Präsident Trump unbedingt die Mauer an der Grenze zu Mexiko will und die Demokraten nicht. Ist es das wert? Die Meinung von Martin Ganselmeier aus Washington.
Wenn Historiker später einmal beschreiben, wie die Vereinigten Staaten ihre Alleinstellung als Supermacht verloren haben, dann könnte das Jahr 2019 eine wichtige Rolle spielen. Während China auf der erdabgewandten Seite des Mondes landet und seinen weltweiten Einfluss strategisch geschickt ausbaut, schwächt sich Amerika mit einem erratischen Präsidenten an der Spitze durch überflüssige Krisen. Wie den jetzt erreichten traurigen Rekord des längsten Regierungsstillstandes in der Geschichte Amerikas. Es ist unfassbar. Eigentlich brummt die US-Wirtschaft und die Regierungsangestellten in den USA gehören zu den erfahrensten und kundigsten weltweit. Dennoch müssen Hunderttausende von ihnen seit mehr als 3 Wochen gegen ihren Willen zu Hause bleiben oder ohne Bezahlung weiterarbeiten. Kein anderes Land der Welt leistet sich das fragwürdige Instrument eines zwangsweisen Regierungsstillstands. Was früher als Hebel für absolute Ausnahmesituationen gedacht war, damit sich Präsident und Kongress möglichst schnell auf einen Haushalt einigen, ist längst zum Symbol für die Spaltung und Dauerblockade in Washington geworden. Der jetzt längste Shutdown der US-Geschichte ist bereits der 3. seit Trumps Amtsantritt. Und er ist von Trump gewollt, um mit aller Macht doch noch die knapp 6 Milliarden Dollar für sein wichtigstes Wahlversprechen zu bekommen. Eine Mauer aus Stahl oder Beton an der Grenze zu Mexiko. 2 Jahre lang hat Trump vergeblich versucht, das Mauerbudget von den Republikanern im Kongress zu bekommen. Jetzt will er ausgerechnet die neue demokratische Mehrheit im Repräsentantenhaus dazu zwingen. Verständlich, dass die das ablehnt. Und so bewegen sich beide Seiten keinen Zentimeter aufeinander zu. Trump geht es jetzt schon um seine Wiederwahl im kommenden Jahr. Seinen Anhängern will er beweisen, dass er alles getan hat, um sein wichtigstes Wahlversprechen umzusetzen. Dazu nimmt er 800.000 Regierungsangestellte, deren Familien und mit zunehmender Shutdown-Dauer auch das ganze Land in Geiselhaft. Auch wenn Trump die Ausrufung des nationalen Notstands an der Grenze zu Mexiko noch einmal aufgeschoben hat, letztlich wird er davor nicht zurückschrecken. Mit Horrorszenarien und Falschangaben hat er diesen Schritt bereits vorbereitet. Im Alleingang und ohne Zustimmung des Kongress kann sich Trump dann die Milliarden für seine Mauer aus dem Budget des Pentagon holen. Dagegen werden die Demokraten bis in die höchste Instanz klagen. Auf den Shutdown folgt die Verfassungskrise. Trump wird sich dennoch zum Sieger erklären und im Wahlkampf Demokraten und Richtern die Schuld geben, dass der Mauerbau nicht vorankommt. Der längste Regierungsstillstand Amerikas ist ein trauriger Rekord und zugleich ein Symptom für eine ideologisch tief gespaltene Gesellschaft und einen egomanischen Präsidenten, der sein Land durch selbstgeschaffene Krisen schwächt. Die einstige Ordnungsmacht Amerika hat unter Trump abgedankt.
Der Kommentar von Martin Ganselmeier aus Washington im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Niemand weiß so genau, wo in der Nordsee überall die Unglückscontainer hingespült wurden, die ein Frachter verloren hat im Sturm. Fast 2 Wochen ist das jetzt her. Einige Container wurden an Land geschwemmt, einige sind auf dem Grund des Wattenmeeres gelandet und dort auch geortet worden. Die Niederlande wollen sie jetzt bergen, diese Container. Spezialschiffe sind seit heute im Wattenmeer vor den Inseln angekommen, nahe der Emsmündung. Mit Kränen an Bord können diese Schiffe die Container aus dem Wasser ziehen. Ralf Lachmann berichtet.
Das Wattenmeer ist nicht besonders tief. Maximal geht es im Schnitt etwa 30 Meter runter bis zum Meeresgrund, stellenweise kaum wenige Meter. Technisch sei die Bergung weniger ein Problem, sagt Edwin de Feiter von der niederländischen Wasserbaubehörde Rijkswaterstaat.
Das
geht eigentlich ziemlich simpel. Schiffe mit Kränen hieven die Container raus. Beschädigte, also Eingedrückte, lassen sich leicht mit einem Greifer packen. Ansonsten wird ein Stahlseil drumgelegt, um sie aus dem Wasser zu ziehen. Schiffe und Bergungsteams seien jetzt einsatzbereit, aber das Wetter müsse mitspielen. Davon hänge auch ab, ob die Bergungsaktion noch heute beginnt und wie lange sie sich insgesamt hinziehen wird, so Edwin de Feiter. 270 Container sind versunken.
Das kann in der Tat noch Wochen und Monate dauern.
Das kann in der Tat noch Wochen und Monate dauern. Einmal ist das Gebiet sehr groß und es hängt von vielen Faktoren ab. Von der Witterung, von der Sicht, von der Höhe der Wellen. Wenn wir Glück haben und das Meer bleibt mal eine Zeit lang ruhig, könnte durchgearbeitet werden. Als erstes sollen Container aus dem Weg nahe der deutschen Küste geräumt werden. Sie seien in der Fahrrinne gefährliche Hindernisse, sagt Edwin de Feiter.
Es sind ein paar Dinge, die Priorität haben, die Eemschul.
Vorrang hat das Gebiet oberhalb der Emsmündung, also die Fahrrinnenrichtung der Wattenmeerinseln. Da räumen wir zuerst auf. Ein ziemlich großes Gebiet. Danach geht es woanders weiter, wo es nicht ganz so dringlich ist. Aber Ziel bleibt, alle Container und allen Abfall zu 100% rauszuholen.
Letztendlich ist das Ziel, dass 100% der Container und der Rommel rausgeht.
Erleichtert ist der Mann von Rijkswaterstaat, dass das stürmische Wetter nicht noch mehr Unheil angerichtet hat. Kameraaufnahmen von Drohnen zeigten, dass vorerst keine weiteren versunkenen Container aufgeplatzt sind. Wir haben ein ziemlich großes Gebiet inspiziert und haben glücklicherweise festgestellt, dass durch das Sturmtief nicht neuer Abfall dazugekommen ist. Das ist schon mal positiv. Das Gröbste an den Küsten der Inseln von Texel bis Schiermonnikoog ist inzwischen eingesammelt. 1,2 Millionen Kilogramm Unrat, das entspricht 70 Lkw-Ladungen, kam zusammen. Bevor alles in der Müllverbrennungsanlage in Harlingen vernichtet wird, muss noch jede Menge Sand runter, erzählt Jan Hoffmann vom Recyclinghof. Durch Vorsortieren und Sieben trennen wir den Abfall vom Sand. Metall holen wir noch extra raus. Alles Übrige geht in den Restmüll. Sobald auf hoher See die Bergung beginnt, sind auch Berufsfischer mit im Einsatz. Jedes Mal, wenn dort ein Container hochgehievt wird, überwachen die Fischer die Aktion. Sollte dabei einer aufplatzen, bergen sie die Fracht, bevor alles versinkt oder lose auf dem Meer treibt. Die Bergungskosten mehrere Millionen Euro zahlt die Reederei Mediterranean Shipping Company, kurz MSC. Von einem ihrer Frachtschiffe waren kurz nach Neujahr die Container bei schwerem Seegang ins Meer gestürzt.
Die AfD hat einen Rekord der besonderen Art aufgestellt. 8 Stunden hat der Parteitag gebraucht, um einen Kandidaten für die Liste zur Europawahl zu bestimmen. 8 Stunden für einen Listenplatz. Eigentlich soll der Parteitag in Sachsen das AfD-Programm für die Europawahl beschließen. Aber wenn es mit der Kandidatenkür so weitergeht, fragt sich, wann es mit der inhaltlichen Debatte überhaupt losgehen kann. Dagmar Pepping ist beim AfD-Parteitag in Riesa in Sachsen dabei.
Die Wahl der restlichen AfD-Kandidaten für die Europawahl im Mai verlief auch am zweiten Tag in Riesa mit dem Tempo einer Wanderdüne. Wie schon beim ersten Europawahlparteitag Mitte November in Magdeburg. Dort konnte die AfD gerade einmal 13 Listenplätze besetzen von geplanten 40. In Riesa bewarben sich erneut bis zu 12 Kandidaten pro Listenplatz. Irgendwann schritt Parteichef Jörg Meuthen ein, der gewählte Spitzenkandidat der AfD für Europa.
Ich denke aber, dass wir alle sehen, dass wir, wenn wir so weiter vorgehen wie bisher, äußerste Schwierigkeiten haben werden, unsere Liste zu vervollständigen und übrigens auch für die Programmarbeit noch Zeit zu haben.
Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Kai Gottschalk versuchte es mit Humor, um für mehr Tempo zu sorgen.
Sie können sich freuen, dass wir hier nicht beim Papstkonklave sind. Sonst würde ich sagen, Sie kommen hier nicht eher raus, als bis Platz 16 heute gewählt ist. Also wir wollen hier heute weißen Rauch sehen.
Diesen aussichtsreichen Listenplatz 16 holte schließlich Martin Schiller, AfD-Kreisvorsitzender aus Münster. Er plädierte für mehr nationale Souveränität und warnte vor einem aufgeblähten Superstaat.
Eine EU, das bedeutet Zentralisierung. EU, das bedeutet Machtwirtschaft. Und nicht mehr Marktwirtschaft.
Auch andere Bewerber gingen mit scharfen Tönen gegen Brüssel auf Stimmenfang. Die EU und das Parlament müssten möglichst schnell Geschichte werden, forderte beispielsweise Georg Hock.
Aufgabe der EU-Fraktion der AfD ist es, als Abbruchunternehmen in Brüssel zu agieren. Schicken Sie mich nach Brüssel als Bestandteil dieses Abbruchunternehmens.
Ein anderer plädierte für einen Volksentscheid, um über einen Austritt Deutschlands aus der EU abzustimmen.
Der Dexit, und darüber müssen wir uns auch im Klaren sein, ist eine Operation am offenen Herzen. Einfach wird es nicht.
Einen EU-Austritt als letzte Option, falls sich die Europäische Union nicht nach den Vorstellungen der AfD verändern lässt, will auch Alice Weidel nicht ausschließen, die Fraktionsvorsitzende im Bundestag.
Zunächst müssen wir versuchen, die Europäische Union in ihren Demokratiedefiziten zu reformieren. Falls das nicht möglich ist, dann muss in der Tat über den Dexit, über den Austritt Deutschlands nachgedacht werden. Das ist dann eben auch geboten, dass wir das tun.
Ob es eine Frist für einen solchen EU-Austritt geben soll, darüber wird in der AfD lebhaft diskutiert. Im Leitantrag für das Europawahlprogramm steht, dass die geforderten Reformen innerhalb der kommenden Legislaturperiode des Europaparlaments verwirklicht werden müssten, also bis 2024.
Die AfD spricht über einen möglichen Dexit und wir sprechen nochmal über den Brexit. Wie oft haben wir in Sachen Brexit eigentlich schon Countdowns gezählt? Bald ist der Austrittsvertrag fertig, bald steht die entscheidende Abstimmung an. Und dann wurde nachverhandelt und verschoben. Heute haben in London bis zu 10.000 Menschen für Neuwahlen demonstriert, denn am Dienstag soll das britische Parlament abstimmen über den Brexit-Vertrag endlich. Vermutlich lehnen die Abgeordneten ab. Was bedeutet das für die EU? Sie weiß in Brüssel immer noch nicht, worauf sie sich einstellen soll. Stefan Überbach berichtet.
Eine lange Pause, ein tiefer Seufzer, ein ratloser Blick. In Brüssel sind das die typischen Reaktionen auf die Frage aller Fragen. Was passiert, wenn Theresa May nächste Woche mit ihrem Brexit-Deal wie erwartet im Londoner Parlament scheitert?
That's the big mystery. Not even her own ministers know what she intends to do.
Das ist das große Rätsel. Nicht mal ihre eigenen Minister wissen, was sie dann vorhat, sagt Richard Corbett, Labour-Abgeordneter im Europaparlament. In Sachen Brexit scheint alles möglich. Ein Misstrauensvotum, vorgezogene Neuwahlen, eine zweite Volksabstimmung oder sogar das totale Chaos. Der No-Deal, der Sturz von der Klippe, ein Austritt ohne Vertrag, den die britische Regierung mit 89 Lkw im Hafen von Dover schon mal hat proben lassen. Ein Mini-Stau als maximales Druckmittel, um die renitenten Parlamentarier kurz in den Abgrund blicken zu lassen. Aber ob das wirklich hilft? Der Londoner Brexit-Staatssekretär Martin Callanan war diese Woche bei seinem Besuch in Brüssel demonstrativ optimistisch.
Policy of the government is that Article 50 will not be extended.
Es ist die Politik unserer Regierung, die Frist für den Austritt nicht zu verlängern. Wir werden die EU am 29. März verlassen, so wie das der Europäische Vertrag vorsieht, so wie es das unser Parlament will und so wie wir das jetzt auch in der Gesetzgebung machen werden. wenn er sich da mal nicht täuscht. Denn es wird aller Voraussicht nach im Londoner Unterhaus keine Mehrheit für das Scheidungsabkommen geben. Im Gegenteil, die Frage ist eigentlich nur, wie groß die Schlappe für Theresa May sein wird. Einen harten Brexit allerdings wollen die britischen Parlamentarier ebenfalls verhindern. Ein Land steckt in der Klemme. Und jetzt Labour-Mann Richard Corbett.
If you don't want to leave without a deal.
Wenn du nicht ohne Deal gehen willst, aber den Deal, der auf dem Tisch liegt, ablehnst, dann gibt es doch nur zwei logische Möglichkeiten, nämlich einen anderen Vertrag aushandeln, was schwierig ist, weil keiner weiß, wie das gehen soll, oder du musst den Brexit stoppen. Das wäre rechtlich ganz einfach, aber politisch brauchst du dafür ein neues Referendum. Und einen Aufschub, denn bis zum 29. März lässt sich eine neue Volksabstimmung nicht organisieren. Das heißt, London müsste die EU 27, also die Europäische Union minus Großbritannien, um eine Fristverlängerung für den Brexit bitten und sich dafür eine gute Begründung einfallen lassen. Elmar Brok, Europapolitiker der CDU.
Die Verschiebung kann nicht stattfinden, wie Rechtsexperten sagen, weil man jetzt noch nicht mit den Verhandlungen so weit ist. Es könnte nur geschehen, wenn es objektive Bedingungen gibt wie Neuwahlen, Referendum oder so etwas.
Die Stimmung in Großbritannien scheint sich inzwischen gedreht zu haben. Die Rufe nach einer zweiten Volksabstimmung werden jedenfalls immer lauter. Und das Europaparlament fordert die Briten in einem offenen Brief dazu auf, ihre Brexit-Entscheidung zu überdenken. Ein Austritt würde beiden Seiten schließlich nur schaden. Mehr als 100 Parlamentarier haben den Brief schon unterschrieben. Tendenz weiter steigend.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Nicole Seifert ist zu mir ins Studio gekommen. Die deutsche Handballnationalmannschaft spielt gerade bei der Handball-Heim-WM in Berlin gegen Brasilien. Wie steht's?
Ja, es ist Halbzeit und sieht gut aus. Deutschland führt gegen Brasilien mit 15-8. Ja, ich würde sagen, weiter so in der zweiten Hälfte. Es ist ja das zweite Gruppenspiel des deutschen Teams. Das erste Gruppenspiel hat Deutschland gegen Korea ja gewonnen.
In der deutschen Eishockeyliga spielen gerade die Kölner Haie gegen die Düsseldorfer EG und da ist es ein ganz besonderes Spiel. Warum?
Ja, das ist das sogenannte Wintergame, das alle zwei Jahre stattfindet und zwar im Fußballstadion unter freiem Himmel vor rund 40.000 Zuschauer. Das ist ja schon was Besonderes. Ja, da wo sonst die Fußballer auf dem Grün den Ball hinterherjagen, da jagen jetzt die Eishockeyspieler den Puck übers Eis. Die Eisfläche wurde auch extra für diesen Tag angelegt im Kölner Stadion und für die Fans ist das eine tolle Atmosphäre. Und vor zwei Jahren hat Köln in Düsseldorf verloren, also will sich Köln heute revanchieren. Es sind nur noch wenige Minuten zu spielen, aber es sieht nicht gut aus für die Kölner, denn die liegen zurück mit 1-2 gegen Düsseldorf.
Bleiben wir in Düsseldorf. Gestern wurde angekündigt, dass sich Fußball-Bundesligist Düsseldorf und Trainer Friedhelm Funkel nach Saisonende trennen. Jetzt wurde die Entscheidung zurückgenommen. Warum?
Ja, die Entscheidung fiel, ja, weil sich Friedhelm Funkel und die Chefs von Düsseldorf nicht einig wurden. Vielleicht war man da bei der Entscheidung dann zu voreilig. Dazu kommt, dass es eine enorme Sympathiewelle für Funkel gab von den Fans, vor allem in den sozialen Netzwerken. Und das hat den Vorstand von Düsseldorf wohl zum Umdenken bewegt. Jetzt wird wohl eine Vertragsverlängerung um ein Jahr verhandelt. Allerdings gilt die dann auch nur für die erste Fußball-Bundesliga.
Zum Wintersport. Die Biathleten waren heute in Oberhof am Start. Beim Sprint lief es ja nicht so gut. Wie haben sich die deutschen Biathleten heute präsentiert?
Ja, die waren in Bestform. Angefangen bei den Frauen Angelika Preuß, die war beim Sprint noch 45. Ging also als 45. heute ins Rennen, legte ein Wahnsinnsrennen hin und lief noch bis auf Platz 6 vor. Und bei den Männern, da gab es sogar einen Platz auf dem Treppchen, und zwar für Arne Pfeiffer. Er kam als Zweiter durchs Ziel.
Es war sicherlich nicht ganz leicht heute auf der Strecke. Wir hatten super Ski, also unsere Techniker haben eine riesen Arbeit gemacht. Bei den Bedingungen war es sicherlich auch nicht ganz einfach. Und am Ende bin ich rundum zufrieden mit meinem Rennen.
Ja, und beim Skisprung-Weltcup in Val di Fiemme, da ist Stefan Leier als bester Deutscher auf Platz 5 gesprungen. Zuvor gab es Platz 2 und 3 für die deutschen nordischen Kombinierer beim Teamsprint in Val di Fiemme. Und Bob-Olympiasiegerin Mariama Jamanka hat sich zum zweiten Mal zur Europameisterin gekrönt in Königssee.
Und das war das Echo des Tages. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ich bin Markus Epping.
NDR Info.